Heute ist der 19.01., aber wir gehen trotzdem in die Nachrichten rein. Dieses Video wird ja immer am Folgetag hochgeladen. Das bedeutet, wenn ich jetzt sage, es ist der 19.01.2025, dann ist im Video des morgigen Tages natürlich das Datum nicht aktuell, weil es ein Video aus der Vergangenheit ist. Das hier ist sozusagen eine Aufzeichnung für den Meinungsmacher-YouTube-Kanal und für den Fall, dass man sich fragt, hä, warum ist denn das Datum am Anfang falsch? Das liegt daran, dass das immer einen Tag vorher aufgezeichnet wird. Es ist nicht notwendig, deswegen E-Mails zu schreiben. Es ist wirklich nicht notwendig, deswegen eine E-Mail zu schreiben. Trotzdem, Dankeschön. Dankeschön für die Nachricht. Es ist geschehen. TikTok stellt den Betrieb in den USA ein. Nach einer langen Zitterpartie hat TikTok den Betrieb in den USA vorerst eingestellt. Doch diese Pause könnte nur von kurzer Dauer sein. Der künftige US-Präsident Donald Trump hat bereits eine Verlängerung der Frist in Aussicht gestellt. Die Video-App TikTok hat den Betrieb in den USA eingestellt. Nutzerinnen und Nutzer bekamen am Samstagabend, Ortszeit, einen Warnhinweis zu sehen, dass TikTok vorerst nicht mehr verfügbar sei. Man arbeitet daran, den Dienst in den USA so schnell wie möglich wiederherzustellen, heißt es. Für den in China ansässigen TikTok-Eigentümer ByteDance läuft heute die Frist ab, sich laut einem US-Gesetz von der App zu trennen. Die App zog aber schon vorher den Stecker. Die Unterbrechung dürfte nur von kurzer Dauer sein. Der künftige US-Präsident Donald Trump stellte TikTok bereits eine zusätzliche Frist von 3 Monaten in Aussicht. Allerdings wird er erst am Montag als Präsident vereidigt. ByteDance bekam nach dem US-Gesetz zur ausländischen Kontrolle über Online-Plattformen im vergangenen Jahr 270 Tage Zeit, um sich von der Video-App zu trennen. Nach Ablauf der Frist muss TikTok dem Gesetz zufolge aus den amerikanischen App-Stores von Apple und Google fliegen und den Zugang zu technischer Infrastruktur verlieren. Für US-Dienstleister, die TikTok nach Ablauf der Frist weiter versorgen, sieht das Gesetz hohe Strafen von $5,000 pro Nutzer vor. Imagine! Die Regierung des scheidenden US-Präsidenten Joe Biden kündigte zwar an, man werde die Durchsetzung des Gesetzes Trump überlassen, das sollte signalisieren, dass Verstöße von US-Unternehmen gegen das Gesetz nicht geahndet würden. TikTok verlangte am Freitag aber direkte Zusicherung der Regierung, zumindest an die wichtigsten Tech-Dienstleister, und kündigte an, ansonsten werde man die Plattform in den USA am Sonntag abschalten. Das Weiße Haus fand laut Medienberichten, dass man schon für genug Klarheit gesorgt hatte. Ist aus. TikTok ist gerade aus. Amerika hat gerade kollektive Entzugsentscheidungen. Das wird heute ein ganz schlimmer Tag für die. Das wird heute ein ganz, ganz, ganz schlimmer Tag für Amerika. Die rechtliche Grundlage für einen 3-monatigen Aufschub durch Trump ist unterdessen auch unklar. Dem Gesetz zufolge kann der US-Präsident zwar eine Fristverlängerung von 90 Tagen gewähren. Als Voraussetzung dafür wird aber genannt, dass es aussichtsreihe Verkaufsverhandlungen gibt. ByteDance und TikTok weigerten sich bisher aber kategorisch, über eine Trennung zu sprechen. Well, well, well. Also kann der das gar nicht verlängern? In den USA wird gewarnt, dass die chinesische Regierung sich Zugang zu TikTok-Daten von Amerikanern verschaffen und über die Plattform der öffentlichen Meinung beeinflussen könnte. Das führte zu dem großen Mehrheit verabschiedete Gesetz. Die Unternehmen weisen die Vorwürfe allerdings zurück. Spielt keine Rolle. Die chinesische Einparteiregierung hat per Dekret, per Regelung, per Gesetz vollend Zugriff auf sämtliche Daten von chinesischen Unternehmen. Die haben das. Scheißegal, ob die das sagen, dass sie es nicht haben. Die haben das. Heute haben die einen ganz schwierigen Tag, ne? Und ich meine, ich finde es gut, dass das dicht ist. TikTok ist in meinen Augen eine hybride Waffe. Aber Social-Media-Konsum in dieser Frequenz oder in einer hohen Frequenz auf TikTok über Kurzvideonetzwerke, über Social Media halt selber, führt zu extremem Suchtverhalten. Da kann man süchtig nach werden. Heute ist Cold Turkey angesagt. Ich weiß nicht, ob sich ein paar Leute auf diese neue Chang-Chi-App retten werden, die halt noch schlimmer ist als TikTok selbst, oder auf YouTube Shorts. Aber tendenziell steht ein Cold Turkey an. Mutmaßlich erfundene Vorwürfe. Grünen Politikerin legt nach Intrigenverdacht ein Mandat nieder. Mehrere Frauen sollen dem Verkehrspolitiker Stefan Gelpaar schwere Vorwürfe gemacht haben. Nun fallen diese in sich zusammen. In der Affäre um mutmaßlich erfundene Vorwürfe gegen den grünen Bundestagsabgeordneten Stefan Gelpaar hat nun eine hochrangige Berliner Bezirkspolitikerin der Grünen ihr Mandat niedergelegt. Shirin Kresse, die Fraktionsvorsitzende in der Bezirksverordnungversammlung BVV von Berlin-Mitte, teilte ihrem Kreisvorstand am Samstag per Mail mit, ihre Ämter zum schnellstmöglichen Zeitpunkt niederlegen zu wollen. Auf die Gründe ging sie nicht näher ein. Zuvor hatte der öffentlich-rechtliche ARD-Sender Rundfunk Berlin-Brandenburg, RBB, bekannt gegeben, Strafanzeige gegen eine nicht namentliche Bezirkspolitikerin gestellt zu haben. Diese soll sich dem RBB gegenüber als Anne K. ausgegeben und schwere Vorwürfe gegen Gelbhaar 48 erhoben haben. Sie soll sogar eine eidesstattliche Versicherung gegeben haben, um den Wahrheitsgehalt ihrer Aussage zu untermauern. Der RBB hatte auf dieser Grundlage eine ganze Reihe von Texten zu diesem Fall veröffentlicht. Nun stehe jedoch zweifelsfrei fest, dass jene Bezirkspolitikerin sich als Anne K. ausgegeben hatte, so der Sender. Die Bezirkspolitikerin bestreitet das demnach.
What?
Auch die grünen Parteichefs hatten Konsequenzen angedroht. Zitat: Der Verdacht, dass gegenüber der Presse eine falsche Erklärung gegen ein anderes Parteimitglied mit schweren Vorwürfen erhoben wurde, ist gravierend, teilte Franziska Brandner und Felix Banaschak am Samstag in einer gemeinsamen Erklärung mit. Sie kündigten an, ein Parteiausschlussverfahren einzuleiten, sollten sich die Vorwürfe nicht ausräumen lassen. Die nun zurückgetretene Politikerin Kresse steht gleichwohl nicht nur am Ende, sondern auch am Anfang der Grünen-Affäre, die mittlerweile den Wahlkampf der Partei überschattet. Mitte Dezember 2024 soll sie bei einem Treffen des linken Parteiflügels nach übereinstimmenden Berichten mehrerer Teilnehmer erstmals Vorwürfe gegen den Verkehrspolitiker Gelbhaar erhoben haben und damit die ganze Sache überhaupt erst losgetreten haben. Kresse, die in ihrer Fraktion Sprecherin für Gesundheit sowie Queerpolitik ist und sich in den sozialen Medien als Zitat links und Zitat chronisch wütend, Zitat Ende, beschreibt, soll damals daraufhin hingewiesen worden sein, dass das nicht der richtige Ort für diese Anschuldigung sei und sie sich damit bitte an die Ombudsstelle der Grünen wenden soll. Im Anschluss gingen mehrere, teils anonyme Meldungen bei der Institution ein, die sich als, Zitat, Anlaufstelle für Vorfälle sexualisierter Gewalt im grünen Kontext versteht. Auf der Webseite der Grünen heißt es, Zitat, wir stellen die Betroffenengerechtigkeit in den Vordergrund. Die Perspektive der Betroffenen ist für uns handlungsleitend. Zitat Ende. Nun liegt der Verdacht nahe, dass die Grundidee der Ombudsstelle von einem Parteimitglied ausgenutzt wurde. Das Ombudsverfahren kam jedenfalls in den vergangenen 5 Wochen kaum voran, auch weil die Ombudsleute darauf angewiesen sind, dass die Person, die derartige Vorwürfe erhebt, an einer raschen Aufarbeitung interessiert ist. Das war dem Vernehmen nach nicht der Fall. Und die Zeit drängte. Die Listenaufstellung der Berliner Grünen für die Bundestagswahl stand bei Bekanntwerden der Vorwürfe im Dezember unmittelbar bevor. Doch die Aufklärung ging nicht schnell genug voran. Gelbhaar verzichtete schließlich auf seine geplante Kandidatur auf den Listenplatz 2. Auch der Vize-Fraktionsvorsitzende und Manager des Habeck-Wahlkampfs, Andreas Audretsch, hatte sich auf diesen Listenplatz beworben. Es wäre zu einer Kampfkandidatur gekommen. Wäre Gelbhaar gewählt worden, hätte ihn das sicher in den Bundestag gebracht. Im Januar stimmten die Grünen dann auch neu über die Direktkandidatur in Gelbhaars Wahlkreis Pankow ab. Den hatte er 2021 noch gewonnen, als einer der wenigen Grünen überhaupt. Aufgrund der nach wie vor nicht ausgeräumten Vorwürfe unterlag er jedoch der Landtagsabgeordneten Julia Schneider. Für den Juristen Gelbhaar ist die Situation nun eine Entlastung. Aber auch besonders bitter. Seine Chance auf den Wiedereinzug in den Deutschen Bundestag, dem er seit 2017 angehört, ist für den Moment dahin. Zwar hatte er die Vorwürfe stets bestritten und war auch juristisch dagegen vorgegangen. So hat er unter anderem Strafanzeige gegen Unbekannt wegen Verleumdung gestellt und einen Teil der Vorwürfe seinerseits mit Hilfe eidesstattlicher Versicherung widerlegt. Hinzu kommt, dass es schon kurz nach Bekanntwerden des Gerüchts die Runde machte, es könne sich bei den Vorwürfen um eine Intrige handeln. Oh mein Gott, Alter. Nichtsdestotrotz entzogen ihm die Berliner Grünen das Vertrauen. Zitat: Es bewegt mich, dass im politischen Raum die Unschuldsvermutung nicht zu existieren scheint, sagte Gelbhaar in seiner Bewerbungsrede für das erneute Direktmandat im Januar. Zitat: Wir sind eine feministische Partei, wir sind eine Rechtsstaatspartei. Beides funktioniert nur, wenn wir es zusammenbringen. Zitat Ende. Wie es nun weitergeht und ob für Gelbhaar eine Chance besteht, doch erneut zu kandidieren, völlig offen. Wow. Was? Also ich persönlich, dass sich das im Raum Berlin abspielt, habe das jetzt nicht so mitbekommen. Auf Bundesebene, jetzt, wenn das so eine kleine bzw. mittelgroße Katastrophe ist, habe ich jetzt nicht mit, ich habe es auch nicht in den Medien gelesen. Das ist das erste Mal, dass ich davon höre. Ich habe es jetzt aus der Süddeutschen raus. Sonst ist mir das einfach nicht aufgefallen. Aber das klingt, das ist eine absolute Katastrophe. Also ich fasse nochmal zusammen. Es steht jetzt der Vorwurf im Raum, dass eine grünen Politikerin einen Missbrauchsvorwurf fingiert hat, dass eidesstattlich dem RBB berichtet wurde und der RBB jetzt Strafanzeige gegen diese Abgeordnete bzw. diese Grünpolitikerin erhoben hat, weil sich wohl rausgestellt hat, dass sie sich als eine gewisse Anne K. ausgegeben hat und das alles erfunden ist. Unter falschem Namen, mit falschen Vorwürfen, um einen politischen Konkurrenten oder einen politischen innerparteilichen Feind schweren Schaden zuzuführen. Und was man festhalten muss, ist zwei Dinge oder mehrere Dinge. Erstens, das hat vollkommen funktioniert. Der Schaden ist angerichtet. Glücklicherweise dann doch jetzt mit einer einigermaßen transparenten Aufarbeitung. Aber dann nochmal die Frage, hallo RBB, wurde das überprüft oder habt ihr das einfach veröffentlicht? Also da muss, hat da niemand gesagt, Digga, ganz, ganz wild. Ganz, ganz, ganz wilde Situation. In diesem besonderen Fall sind solche absoluten Ausnahmesituationen Futter und Wasser auf die Mühlen von Menschenfeinden und Frauenfeinden, weil die in ihrer Argumentation genau dieses Szenario immer wieder als herbeten. Ja, Frauen erfinden das immer nur und dann werden gecancelt. Loredana direkt einen TikTok abgefeuert, als sie davon gehört hat? Absolute Katastrophe. Die Tarnphase der AfD ist vorbei. War da was in Riesa? Ach ja, beim Parteitag der AfD rief Alice Weidel, die Chefin, Remigration. Und das wirkte wie ein Chorleiterin, die zum Jetzt und Jetzt alles Sound anhebt. Remigration, das neue Volkslied. Die Öffentlichkeit nimmt's zur Kenntnis. Man hat sich dran gewöhnt. Kleine Erinnerung. Vor einem Jahr fand das Recherchenetzwerk Korrektiv heraus, dass sich in Potsdam eine rechte bis rechtsextreme Runde ums Thema Remigration versammelt hatte. Alice Weidel entließ daraufhin ihren Referenten und denn der war in Potsdam dabei. Die Partei sang Anfang 2024 das Wort noch nicht begeistert im Chor. Sie fabrizierte ein Stimmengewirr aus Jawohl, Remigration und böse, böse Kampagnen der Systemmedien. Das völkische Volkslied ist jetzt gerade deshalb so bemerkenswert, weil es nicht überrascht. Alles läuft nach Plan. Alles ist durchkomponiert. Die neue Rechte hat klar formulierte kulturelle Ziele. Den Diskurs drehen, Begriffe pflegen, Unerhörtes normalisieren. Eine schuldbewusste Erinnerungskultur gilt als, Zitat, Umerziehung. Faktenchecks werden zur Zensur umgedeutet. Illegale Migration wurde zum geflügelten Wort, als sei Migration per se kriminell. Wer so Dauerbescheid wird, wähnt sich in einer Diktatur, glaubt, sich permanent gegen Bevormundung wehren zu müssen. Rassismus und Sexismus, Rachegelüste, Hass, Neid, all das gehört zum neurechten Grundton. Insofern ist bei der AfD schon lange nichts mehr zu entlarven. Schon lange niemand mehr durch Interviews inhaltlich zu stellen, wie es dann heißt. Die AfD strebt vor allen Augen in Parlamenten, um demokratische Institutionen zu sabotieren. Als der Rieser Parteitag jubelte, alles für Deutschland, war das eine Verhöhnung des demokratischen Rechtsstaats. Bei aller Vorhersehbarkeit. Zur neurechten Komposition gehören auch einige Takte Selbstverharmlosung, Camouflage genannt. Man gibt sich bürgerlich, besorgt, als verfolgte konservative Minderheit, die sich bloß in Deutschland der Helmut-Kohl-Jahre zurücksehnt. Als Familie noch Zehnte und nicht Gender. Diese Tarnphase ist jetzt ganz offiziell vorbei. Die demokratischen Parteien haben das Kunststück nicht vollbracht, einerseits ihr Profil zu schärfen und andererseits das unaufgebare gemeinsame demokratische zu betonen. Stattdessen läuft der Wettbewerb um die schrillsten Töne zum Thema Migration weiter. Unisono zeigen Studien, dass es sich nicht lohnt, die Phrasen der Rechtspopulisten zu übernehmen. Sie zeigen auch, dass Denkzettel und Protestwähler selten sind. Aber was die Politikwissenschaft sagt, klingt eben unknackig. Wer die AfD wählt, wählt Rassismus, wählt Sexismus, wählt Abwertung, wählt Neid, wählt den Bruch mit dem verhassten System. Wer so denkt, geht davon aus, dass die Rache die Richtigen trifft, die Fremden, die Faulen, aber natürlich nie einen selbst. Viele, die nicht AfD wählen, hören den völkischen Liedern schulternzuckend zu. Etwas größere Erinnerung: Der evangelische Pfarrer Martin Niemöller fand die Nazis zuerst gut. Nach 1933 wurde er nach und nach zum Gegner. Er sagte, Zitat, als die Nazis die Kommunisten holen, habe ich geschwiegen, denn ich war kein Kommunist. Er sagte, als die Nazis die Juden holten, habe ich geschwiegen, ich war kein Jude. Solche Sätze sind so verdammt moralisch, aber auch Moral gehört zu den kulturell umgewerteten, abgewerteten Begriffen. In neurechten Machtszenarien kommt es darauf an, ob die Konservativen in den völkischen Chor einstimmen. Manche CDUler klingen wie die AfD, aber viele noch nicht. Es ist falsch, die Union als faschistisch zu bekämpfen und das demokratische Bündnis mit ihr zu verweigern. Denn Niemöllers berühmtes Zitat endete so: Als die Nazis mich holten, war niemand mehr da, um zu protestieren. Im Moment bleibt eine Mehrheit übrig, die protestieren könnte. Leider bringt sie noch keinen demokratischen Chor zustande. Jetzt könnte man meinen, was habe ich denn hier gerade für eine linke, habe ich aus der Taz vorgelesen? Das ist aus dem Deutschlandfunk. Der Text bringt es meiner Ansicht nach auf den Punkt, besonders in einem besonderen, in einem Teil, der mir aus der Seele spricht. Weil das etwas ist, das ich auch immer wieder in den Vordergrund setze. Die Zeit der inhaltlichen Stellung ist vorbei. Die stellst du noch inhaltlich nicht. Rechtsextreme wählen Rechtsextreme. Ebenso ist es vollkommen falsch, davon zu reden, dass das irgendwelche Protestwähler sind. Der Artikel sagt dazu, unisono zeigen Studien, dass es sich nicht lohnt, die Phrasen der Rechtspopulisten zu übernehmen. Sie zeigen auch, dass Denkzettel und Protestwähler eher selten sind. Rechtsextreme wählen Rechtsextreme. Mit denen wird nicht mehr geredet. Die gehören bekämpft. Gegen die muss man vorgehen, gegen die muss man vor allem auf die Straße gehen. Denn wenn man das nicht tut, wenn man diesen Status hinnimmt, werden Rechtsextreme bald dich bekämpfen. Apropos Politik. Das Leibniz-Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung hat eine Pressemitteilung bekannt gegeben. Das ZEW Mannheim hat berechnet, wie sich die Parteiprogramme zur Bundestagswahl finanziell auf die Privathaushalte auswirken. Demnach entlasten die vorgeschlagenen Steuersenkungen von FDP, CDU, CSU und AfD die höheren Einkommensklassen deutlich. Während die Programme von SPD, den Grünen, den Linken und BSW besonders für untere und mittlere Einkommen einen Zuwachs bedeuten. Zu diesem Ergebnis kommt ein ZEW-Forscherteam, das die Auswirkungen zentraler Reformvorschläge zu Steuern, Mindestlohn, Sozialleistungen auf private Haushalte untersucht hat. Ein alleinverdiener Ehepaar mit zwei Kindern und niedrigem Einkommen wäre finanziell besser gestellt, wenn die Wahlprogramme von SPD, Grünen, Linken und BSW oder Union jeweils umgesetzt würden. Bei einem Bruttoeinkommen von 40.000 Euro jährlich stünden dieser Familie gerundet bei den Linken 6.150 Euro, bei BSW 1.010, bei den Grünen 870, bei SPD 860 und bei der Union 300 Euro mehr als bisher zur Verfügung. Würden die Wahlprogramme von FDP oder AfD umgesetzt, hätte diese Familie weniger Geld. Beim AfD-Programm wären es jährlich 440 Euro weniger. Bei dem FDP-Programm wären es sogar 1.520 Euro weniger. Bei der FDP liegt das an Reformplänen beim Bürgergeld. Bei der AfD ergibt sich das an einer komplizierten Interaktion aus Steuererleichterung und Anrechnungsregeln beim Wohngeld. Bei einer tatsächlichen Umsetzung würden diese Schlechterstellungen vermutlich vermieden. Schon bei einem etwas höheren Einkommen von 60.000 Euro pro Jahr geben sich bei AfD und FDP deutliche Besserungen. Bei den Programmen von Union, FDP und AfD profitieren Haushalte mit hohen Einkommen stärker von geplanten Steuerreformen. Ein alleinverdiener Ehepaar mit zwei Kindern erhielte bei einem beispielhaften Bruttojahreseinkommen von 180.000 Euro demnach ein finanzielles Plus von 19.190 Euro bei der AfD. Das ist die Spitze, ne? Das ist die Spitze. Die AfD liegt hier vor der FDP. Die AfD 19.190 Euro. Die FDP 11.990 Euro. Beziehungsweise die Union mit 5.840 Euro. Mit dem SPD-Programm hätte diese Familie 2.200 Euro mehr zur Verfügung. Bei den Grünen wüchse das Einkommen um 100 Euro. Dem BSW bliebe es unverändert. Einzig das Programm der Linken würde das Einkommen dieser Familie verringern, um etwa 800 Euro. SPD, Grüne und Linke und BSW wollten untere und mittlere Einkommen entlasten. Sie würden das über höhere Steuern für Spitzenverdienerinnen und Verdiener finanzieren. Bei Union, FDP und AfD stiegen hingegen die Entlastungen mit dem Einkommen, erklärte Co-Studienautor Professor Dr. Holger Stichnow, Leiter der Forschungsgruppe, Zitat, Ungleichheit und Verteilungspolitik am ZEW. Um das alles mal auf den Punkt zu bringen und zu zeigen, wie sieht das denn aus, ist hier eine übersichtliche Grafik mal für euch bereitgestellt. Wir haben hier die jeweiligen Bruttoeinkommen in Euro und wir haben hier die Verfügbarkeit des Jahreseinkommens bei einem Ehepaar, wo ein Alleinverdiener herrscht mit zwei Kindern. 40.000 Euro im Jahr. Die SPD sagt, mit den Wahlprogrammen gerechnet, das tut mir jetzt leid für die ganzen Leute, denen das nicht schmeckt, aber das sind harte Fakten jetzt, das sind sehr harte Fakten jetzt. Das sind jetzt aus den Wahlprogrammen herausgerechnet, was würde passieren, wenn das so umgesetzt ist, wie es da steht. Das ist nicht unüblich, solche Rechnungen gibt es jedes Jahr. 2021 hatten wir das auch. Für 2025 gilt also Folgendes. Ein Einkommen mit 40.000 Euro im Jahr. Ihr könnt das ja selber durchrechnen. Ihr wisst, was ihr im Jahr verdient. Ihr wisst eure Lebenssituation. Also, Einkommen 40.000 Euro im Jahr. SPD sagt 860 Euro mehr. Linke würde 6.150 Euro mehr haben. Bei den Grünen wären es 870 Euro. Die FDP würde dieser Familie 1.520 Euro abnehmen. Die CDU, CSU würde der Familie 300 Euro mehr geben und die AfD würde dieser Familie, Ehepaar, Alleinverdiener, die Frau so bleibt zu Hause in der Küche, Alleinverdiener, Ehepaar, zwei Kinder, 440 Euro weniger geben. 440 Euro abnehmen. Das ist schlicht. Das BSW spricht 1.010 Euro zu. Das ist das untere Spektrum. Ja, das ist das untere Spektrum. Wenn man jetzt an dieses Extreme, man sieht das besonders bei der AfD, wie extrem das wächst, und das ist insane. Das Bruttoeinkommen von 180.000 würde bei SPD bedeuten, dass jemand, der 180.000 Euro verdient, 2.200 Euro mehr hat. Bei den Linken hätte diese Person 800 Euro weniger. Bei den Grünen hätte diese Person oder die Familie mit zwei Kindern 100 Euro mehr. Bei der FDP hätte sie 11.990 Euro mehr. Bei der CDU, CSU hätte sie 5.840 Euro mehr. Und bei der scheiß AfD, ihr seht den Spitzenreiter, hätte das Einkommen 19.190 Euro mehr. Uff. Man muss bei der AfD aber dazu sagen, ihr seht in jedem Einkommensspektrum aufgrund der vollkommen wahnsinnigen Steuerpolitik, die verankert haben, wächst das um ein Vielfaches. Da kann die FDP nicht mal mithalten. Für das, was man hier sagen kann, ist wahrscheinlich im großen Bereich die unterste Zahl immer das Relevanteste. Ne? Das ist für viele, das ist gerade für AfD-Wähler, das ist die Zahl. Das ist die Zahl. Denn es heißt ja auch nicht umsonst, dass AfD in WählerInnen und Wähler gegen ihre eigenen Interessen wählen. Das ist der Beweis, dass sie das tun. Wenn man sich im mittleren bzw. mittelhohen Spektrum bewegt, dann würde man nur profitieren wahrscheinlich. Ne? Aber das ist bitter. Das ist sehr, sehr bitter. Trumps Amtseinführung. Direkt nach seiner Vereidigung als US-Präsident will Donald Trump am Montag loslegen mit einer Rekordzahl an Dekreten. In den Medien kursieren Gerüchte, dass Großrazzien gegen Migranten zu diesen ersten Beschlüssen zählen könnten. Am Montag soll Donald Trump für seine zweite Amtszeit als US-Präsident vereidigt werden. Bereits einen Tag zuvor reist der Republikaner nach Washington D.C. und kündigt an, bereits am ersten Tag seiner Rückkehr ins Weiße Haus zahlreiche seiner Wahlversprechen umsetzen zu wollen. In einem Interview mit dem Sender NBC News sagt der 78-Jährige unmittelbar nach seiner Vereidigung, eine Rekordzahl an Dekreten unterzeichnen zu wollen. Project 2025, by the way. Der Grund, warum das so vorbereitet ist, ist wegen Project 2025. Das ist in aller Öffentlichkeit skizziert worden, das wird jetzt nur noch durchgezogen. Wie viele genau, ließ Trump offen. Doch auf die Nachfrage des Senders, ob es gar 100 sein könnten, antwortete Trump, dass sich diese Zahl in diesem Bereich bewegen wird. Es wird erwartet, dass Donald Trump mit seinen ersten Beschlüssen auch eine angekündigte strikte Migrationspolitik auf den Weg bringt. Im Wahlkampf hatte er wiederholt damit geworben, er werde die größte Abschiebungsaktion in der Geschichte der USA durchführen. In US-Medien wird von dem Machtwechsel im Weißen Haus spekuliert, wie hart der alte und neue Präsident tatsächlich durchgreifen werden. Das Wall Street Journal und später auch die New York Times berichten unter Berufung auf mit den Plänen vertrauten Personen, dass es schon am Dienstag in der US-Metropole Chicago groß angelegte Razzien geben solle, mit dem Ziel, Migrantinnen und Migranten ohne gültigen Aufenthalts festzunehmen. Diese Razzien, die laut Berichten unter dem Namen, Zitat, Operation Safeguard geplant sind, sollen sich über einen Zeitraum von einer Woche erstrecken und eventuell auch in anderen amerikanischen Städten erfolgen. Laut der Washington Post sollen allein in Chicago bis zu 200 Beamte der Grenzschutzbehörde an den Razzien beteiligt sein. Trump selbst bestätigte die konkreten Pläne für solche Razzien gegenüber NBC News nicht direkt. Er versicherte jedoch, Massenabschiebungen von Migranten ohne Aufenthaltsgenehmigung hätten für ihn höchste Priorität und er werde sehr rasch damit beginnen. Wann genau und wo es erste Ausweisungen geben werde, ließ Trump jedoch offen. Auch Tom Homan, der unter Trumps Präsidentschaft Grenzschutzbeauftragter werden soll, betonte in Reaktion auf die Medienberichte, dass bislang noch keine Entscheidung getroffen worden sei. Die neue US-Regierung werde ihre Entscheidung noch überdenken. Gleichzeitig sprach Homan gegenüber der Washington Post von einem Leck, durch das die Berichte zustande gekommen seien, das nun ermittelt werde. Zitat: Es ist unglücklich, denn jeder, der Operationen der Sicherheitsbehörden durchsticht, setzt deren Mitarbeiter großen Risiken aus, sagte Homan. Auch er versicherte, dass die neue Regierung vom ersten Tag an Menschen festnehmen lassen werde, die sie als, Zitat, Bedrohung der öffentlichen Sicherheit ansehe. Jesus Christ. Die haben einfach ihre eigene Purge gewählt. Der purge die einfach. Aus Protest gegen den politischen Kurswechsel unter Trump waren am Samstag in Washington D.C. tausende Menschen auf die Straßen gegangen. Die Teilnehmenden versammelten sich zunächst in Parks im Zentrum der Hauptstadt, bevor sich Demonstrationszug auf dem Weg zum Lincoln Memorial machte. Zu der Kundgebung hatten mehrere Bürgerrechtsgruppen und andere Organisationen aufgerufen, darunter auch die Organisation des Women's March, bei dem nach Trumps erster Amtseinführung im Jahr 2017 hunderttausende Menschen durch die US-Hauptstadt gezogen waren. Puh. Also, unabhängig davon, was wir jetzt alle denken, ne? Ich gehöre ja zum großen, also ich nenne Donald Trump ganz offen einen Faschist. Ich möchte das auch an dieser Stelle wiederholen. Die Art und Weise, wie der Kult um Donald Trump aufgebaut ist und Donald Trump selbst agiert, das ist deckungsgleich mit Faschismus. Deckungsgleich. Es spielt keine Rolle, was ich denke. Am morgigen Tag, dem 20. Januar 2025, wird Donald Trump erneut Präsident der Vereinigten Staaten. Und wenn der dann da sitzt und Dekrete unterzeichnet für Massenabschiebung und Restriktionen im Rahmen der Migrationspolitik, die es in den Staaten wahrscheinlich noch nie gegeben hat, wird es auch keine Rolle spielen, dass wir uns hier hingesetzt haben und gesagt haben, wir haben das ja alle schon angekündigt. Wir haben das alle gepredigt. Wir haben das alle gesagt. Amerika hat sich diese Art von Politik gewünscht oder gewählt. Sie wollten das so. Und jetzt kriegen sie buchstäblich die Suppe aufgetischt und müssen sie auslöffeln. Es ist nur so ein unglaublicher Fiebertraum für alle Leute, die sich das eben nicht gewünscht haben, weil sie wussten, was das für eine Gefahr ist. Joe Biden hat bei seiner Abschlussrede davor gewarnt. Ich wiederhole das einfach mal, weil es absurd ist. Joe Biden hat bei seiner Abschlussrede davor gewarnt, dass Amerika droht, in eine Oligarchie von Superreichen verwandelt zu werden. Und ich halte jetzt Joe Biden, jetzt muss man, kann man von halten, was man will. Wie viel mehr oligarchisch soll Amerika denn noch sein? Also in Amerika regiert das Kapital und das hat es schon immer. Wie groß ist die Bedrohungslage, wenn der jetzt abtretende Präsident der Vereinigten Staaten ausrufen muss, wir stehen vor einer Oligarchie. Der wendet sich an das amerikanische Militär und sagt denen, erinnert euch an euren Eid, was den Eindruck zulässt, dass es Befürchtungen gibt, dass das Militär gegen die Bevölkerung eingesetzt wird. Es ist Wahnsinn. Es ist vollkommen Wahnsinn. Wir sehen dieser Scheiße hier in Echtzeit zu. Amerika war schon immer ein dysfunktionales Rattenloch, das man wirklich nur mit viel Fantasie eine Demokratie nennen konnte. Aber mit dem morgigen Tag wird sich das wahrscheinlich verändern. Waffenruhe nach Verzögerung in Kraft getreten. Die Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas im Gazakrieg ist nach anfänglichen Verzögerungen endlich in Kraft. Sie hat um 11.15 Uhr unserer Zeit begonnen. Die Hamas hatte zunächst die Namen der Geiseln, die heute freigelassen werden sollen, nicht mitgeteilt. Deshalb setzte die israelische Armee ihre Angriffe zunächst fort. Vollkommen rationale Reaktion. Aber wir wissen nicht, wer da freikommt. Lass noch mal ein paar Artilleriegeschütze abschießen. What? Eigentlich sollten die Waffen bereits seit 7.30 Uhr unserer Zeit schweigen. Bei einer von Israel geforderten Namensliste der Geiseln, die in der ersten Phase des Abkommens freigelassen werden sollen, ist sie jedoch zu Verzögerung gekommen. Die Hamas erklärte, dies seien auf technischen Gründen vor Ort zurückzuführen. Inzwischen wurde die Liste nachgereicht. Das bestätigte auch das Büro von Ministerpräsident Netanyahu. Nach Angaben der Hamas handelt es sich um drei Frauen, Romy Gonen, Doron Steinbrecher und Emily Damari. Die israelische Armee hatte ihre Angriffe auf den Gazastreifen am Morgen zunächst erstmal fortgesetzt. Nach Angaben palästinensischer Rettungskräfte wurden dabei mindestens 8 Menschen getötet. Also in diesem unglaublichen Konflikt, in dem so viel unschuldiges Leben vergossen wurde, gibt es sicherlich Schwierigkeiten, eine Skala zu machen oder irgendwie in Worte zu fassen, was wohl die unnötigsten Tode sind. Diese 8 Menschen, die jetzt in der Zeit zwischen 7.30 Uhr und 11.15 Uhr gestorben sind, weil eine Liste mit Namen verzögert eingereicht wurde, aufgrund eines technischen Problems. Das ist wahrscheinlich, unnötig trifft es nicht. Das ist grausam, Alter. Das ist einfach grausam. Es ist crazy. Israels Armee teilte weiter mit, sie haben mit einer Spezialeinheit die Leiche eines 2014 getöteten Soldaten aus dem Gazastreifen geborgen und nach Israel zurückgebracht. Der Soldat war als eine der 98 Geiseln gelistet, die noch von der Hamas festgehalten werden. Seine Leiche sollte eigentlich in einer späteren Phase übergeben werden, hieß es. Im Austausch für die drei ersten israelischen Geiseln sollen palästinensische Häftlinge freikommen. In einer ersten Phase der Waffenruhe ist innerhalb von 6 Wochen die Freilassung von insgesamt 33 Geiseln der Hamas und hunderten Palästinensern aus israelischen Gefängnissen vorgesehen. Zudem sollen die Grenzübergänge Rafah zwischen Ägypten und Gaza wieder geöffnet werden und die humanitäre Hilfe für die Palästinenser aufgestockt. Israels Militär soll aus dicht besiedelten Gebieten des Gazastreifens abziehen. 2014 steht hier, das steht tatsächlich 2014, ich habe mich nicht verlesen. Vielleicht ist ein Tippfehler, ich weiß es nicht, ich gehe jetzt einfach erstmal nicht davon aus. Aus Protest gegen die Waffenruhe. Vereinbarung hat Israels rechtsextremer Polizeiminister Ben Gvir nach Medienberichten seinen Rücktritt erklärt. Also ein Doppelgewinn. Damit verlässt auch seine Partei Otzema Yudeti, jüdische Stärke, die über 6 von 120 Sitzen in der Knesset verfügt, die Regierungskoalition. Wie mehrere israelische Medien berichten, die rechtsreligiöse Regierung von Premierminister Netanyahu verliert damit aber nicht ihre Mehrheit im Parlament. Sehr gut. Ben Gvir ist der rechtsextreme Ben Gvir, das ist der mit der Brille übrigens, ist aus der Regierung raus. Jetzt bleibt nur noch Smotrich übrig, der rechtsextreme Finanzminister. Ist der Finanzminister, glaube ich, ja. Vollkommen wahnsinnig. Über ein Abkommen für ein Ende des Krieges wollen die Konfliktparteien während der Waffenruhe verhandeln. Netanyahu drohte der Hamas mit einer Intensivierung des Krieges, sollten sie sich nicht an die Vereinbarung halten. Jesus Christ. Dafür habe er auch die Rückendeckung von US-Präsident Biden und dessen designierten Nachfolger Trump erhalten, betonte Netanyahu in einer Videoerklärung. Oh, bitte lass das Bestand haben, wirklich. Es gibt wirklich, es gibt nichts, wo ich hinbeten würde. Ne? Aber ich hoffe wirklich, dass diese Waffenruhe jetzt nachhaltig Bestand hat und dann auch Nachverhandlungen noch funktionieren. Das ist wirklich, ich habe ein ganz ungutes Gefühl bei diesem Netanyahu. Ne? Also Benjamin Netanyahu ist jetzt wirklich keine gute Person, politische Instanz, um diesen sehr, 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 sehr sensiblen Frieden oder diese sensible Waffenruhe, Frieden kann man ja nicht sagen, durchzutragen. Denn die Wahrheit ist auch, Benjamin Netanyahu hat sich irgendwie an der Macht gehalten über diesen gesamten 15 Monate andauernden Krieg. Bevor das Schreckensereignis am 7. Oktober durch die Hamas begangen wurde, hat Israel über die Tatsache gesprochen, dass Netanyahu sein verfluchtes Amt verlieren muss. Und ich befürchte, dass seine gesamte politische Existenz an der Tatsache festhängt, diesen Konflikt irgendwo auch nachträglich und nachhaltig am Leben zu erhalten. Es ist ein Fiebertraum. Ich sage das immer wieder, ich wiederhole das. Es gibt für alle Szenarien auf diesem Planeten ein Worst-Case-Szenario und man rechnet nicht fest damit, dass es ein Worst-Case-Szenario eintrifft. Es gibt immer so, ja, im schlimmsten Fall würde das passieren, im schlimmsten Fall würde das passieren. Benjamin Netanyahu, Ben-Gvir und Smotrich sind für Israel das Worst-Case-Szenario im Zusammenhang mit dem Konflikt, der da besteht. Es gibt kein schlimmeres Szenario als die bestehende israelische Regierung. Es ist vollkommen unbestritten. Gestern Abend haben erneut tausende Israelis für das Abkommen mit der islamistischen Hamas demonstriert. Die Teilnehmer forderten eine vollständige Umsetzung der Vereinbarung, damit aus allen aus Israel entführten Menschen freikommen. Angehörige der Geiseln befürchten, dass die Vereinbarung nach oder noch während der ersten Phase scheitern könnte. Sehr sensibel alles da. Also äußerst dünn. Die Luft ist äußerst dünn, aber sie ist dringend notwendig, damit alle atmen können. Ja. Ich hoffe, dass diese Waffenruhe bestehen bleibt. Ich halte euch diesbezüglich auf dem Laufenden. Ja. Das waren die Nachrichten von heute. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Bleibt stabil und verliert nicht die Hoffnung. Das geht besonders an die Leute gerade raus, die das auf YouTube sehen. Tschüss.